Jazz und Politik. Politisches Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2.
Mit Lukas Hammerstein. Teil 2 einer gewissen Unschärferelation ist ja kein politischer Begriff und passt doch perfekt. Vielleicht nicht zu harten Fakten oder Fakes, aber zum Exkurs, zur Abschweifung, zu weichen Topoi und tiefer Erkenntnis. Leistet das politische Feuilleton, woran Debatten im Bundestag, in Talkshows und Pressesprecher scheitern? Lässt sich Politik mit anderen Mitteln begreifen, gar mit Emotionen? Sind Gefühle nicht eh schon überbewertet? Ja, wenn es um negative Emotionen geht, wie Wut und Hass und Häme. Ganz sicher nein, wenn Liebe im Spiel ist. Es sei denn, wir sprechen von Liebschaften oder vom Fanatismus. Oder den Fans etwa von Donald Trump, deren Liebe blind ist und sich direkt in tiefen Hass umleiten lässt. Mit dem man dann als Amerikanerin mega great again gegen alle ätzen kann, die anders sind. Nicht Weiße, nicht heteronormal. Nicht Patrioten. Nein, Gefühle sind nicht immer gut und kaum jemals unschuldig. Auch deshalb weiten wir die Sphäre des Politischen beständig aus, fordern nicht Gefühle statt Fakten, sondern Fakten und Gefühl, greifen zu Mitteln jenseits der schieren Information, um zu begreifen. Im zweiten Teil der unscharfen Relation geht es heute also um Dinge, die wir so noch nicht gehört haben. Nicht mal bei Ilna Maischberger, Mioska Lanz. Oder doch nur eben nicht so. Und schon gar nicht von allen. Psychologie und Zweifel heute, Pop und Kunst und sehr viel Zukunft. Schon weil wir ihr derzeit eher nicht gewachsen sind. Ich sage nur Putin und Europa und die ganzen Streiks und Politik natürlich ganz nebenbei. The Blues and the Abstract Truth, Oliver Nelson mit Eric Dolphy, Bill Evans, Roy Haynes, Freddie Hubbard und Paul Chambers 1961. Serien in Jazz und Politik haben regelmäßig einen Nachteil. Sie fangen an und hören irgendwann auch wieder auf. Diese kleine Reihe zum politischen Feuilleton dient der Selbstbefragung. Teil 2 in der Mitte. Was können wir gut, was eher nicht? Was vermag so ein Zwitterwesen zu leisten, angesiedelt ungefähr zwischen Kultur und Politik, eingezwängt? Wenn es ganz toll läuft, hilft es, die Welt der Politik allen Sinnen zu erschließen. Ja, dem Verstand ist klar zu hoch gegriffen. Aber so ist das nun mal mit der Psychologie. Ulrich Trebin.
Es ist schwer zu begreifen, in welchen Zeiten man lebt, wenn man in ihnen lebt. Oder anders gesagt, erst hinterher ist man schlauer. Es passiert ja auch so vieles gleichzeitig, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Auf der großen weltpolitischen Bühne prasseln aktive und drohende Konflikte auf uns ein, deren Tragweite wir einfachen Leute gar nicht überschauen können. Im Bundestag und in den Länderparlamenten verhackstücken die von uns gewählten Abgeordneten das Klein-Klein des langsam und knirschend sich drehenden Rades der Alltagspolitik und versuchen, dieses Rad mit der Mühle der Weltpolitik in Takt zu bringen. Und über unseren Köpfen spüren wir nach dem wieder einmal wärmsten Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, dass sich das Klima unseres Planeten permanent und immer schneller aufheizt. Dazu beschleunigt sich die technologische Veränderung der Welt. Die Macht der sozialen Medien hat immer mehr Einfluss auf Wahlergebnisse. Wir müssen uns mit KI auseinandersetzen, um Schritt zu halten. Oder wir hören und lesen, dass jetzt sogar schon im Weltraum Atomwaffen stationiert werden sollen, um wichtige Satelliten des Gegners zu zerstören. Das alles macht uns Angst. Und mit der Angst kennen wir Deutschen uns aus. Veränderungen und ihren Herausforderungen stehen wir erst einmal skeptisch und ängstlich gegenüber. Denn sie bedeuten Unsicherheit und Risiko. Der deutsche Spießer in uns möchte aber Stabilität, Wohlstand und vor allem Absicherung. Im Ausland hat man für diesen Gemütszustand einen Begriff gefunden, the German Angst. Man sagt uns nach, dass wir erst einmal das Schlimmste befürchten, um dann im Nachhinein festzustellen, dass alles halb so wild war. So fürchteten laut einer GfK-Studie im Jahr 2015 etwa die Hälfte mehr Menschen um ihr wirtschaftliches Wohlergehen als in den Jahren zuvor. Anlass waren wohl die Flüchtlinge aus Syrien. Oder während der BSE-Krise 2001 ging der Fleischkonsum der Deutschen deutlich zurück, obwohl Deutschland von BSE weit weniger betroffen war als etwa Großbritannien. Und während der Corona-Pandemie fürchteten viele Menschen hierzulande, der Staat benutze die Gelegenheit, um unsere Grundrechte dauerhaft einzuschränken oder gar die Demokratie abzuschaffen. Nach der großen Erfolgsstory unseres Landes nach 1945 ist dieser Pessimismus eigentlich überraschend. Schließlich haben unsere Eltern und Großeltern es geschafft, aus den Trümmern der zerbombten Städte ein Wirtschaftswunder zu erschaffen und einen demokratischen Staat, der ein vollkommener Gegenentwurf zum NS-Regime war und ist. Und heute sind wir so innovationsfreudig wie keine andere Nation. Und so kommt die Hälfte der weltmarktführenden Unternehmen aus Deutschland. Die Fakten sprechen also dafür, dass wir mit Veränderungen und Krisen ganz gut zurechtkommen. Wir sind eine Nation von Kämpferinnen und Kämpfern. Und doch verfallen wir bei Anzeichen von Veränderung schnell in Panik und stecken den Kopf in den Sand. Daraus schlagen dann populistische Parteien und PolitikerInnen Kapital, um uns für sie einzunehmen. Sie spielen mit unseren Ängsten, um uns zu manipulieren und vor ihren Karren zu spannen. Wahrscheinlich ist das nun wirklich eine Gefahr für unser Wohlergehen und das unseres Landes. Richten wir also unseren Blick wieder mehr auf die Fakten. Deutschland ist eines der sichersten, friedlichsten, wohlhabendsten, wirtschaftsstärksten und freiesten Länder dieser Erde, und es sieht nicht so aus, als würde sich das demnächst ändern. Wir haben gute Aussichten, den Aufgaben, die sich uns in der Gegenwart stellen, gewachsen zu sein. Gehen wir also mit Sicherheit in die nun einmal gegebene Unsicherheit der Zukunft.
Soul Talk, Didi Bridgewater, Bayern 2, Jazz und Politik und die sich ausweitende Zone der Politik. Angeblich ist auch das Private immer politisch, sehen wir jedenfalls so. Der Bienenzüchterverein ist es genauso wie die Frage, wer Meister wird oder das Gefühl der Nichtwähler, ak geh mit der Politik. Als am 24. Februar vor 2 Jahren Putin die Ukraine überfiel, hat's uns in Deutschland schwer betroffen gemacht, politisch, moralisch. Sind wir doch nach 2 Kriegen in nur 80 Jahren zu Pazifisten mutiert, Strategen des Friedens, Moralaposteln? Eine Philosophin hat da ihre Zweifel. Philosophie ist auch ein Weg zum Verständnis von Politik. Bettina Stangnet, deren Bücher wie Eichmann vor Jerusalem hier alle auftauchen, nennt ihr jüngstes Werk Überforderung über Putin und die Deutschen bei Rowohlt. Hemmer Michel liest Bettina Stangnet.
Es ist eine Enttäuschung. Was hat die Welt nicht aufgeboten, um diesem Land den Weg aus seiner selbstverschuldeten Verdunklung zu weisen? Wie viele Opfer wurden für Recht und Freiheit des Volkes gebracht, in dem so viele fanatisch entschlossen waren, sich die Einigkeit des Herrenrassenlands zurechtzumorden? Wer immer noch daran zweifelt, ob eine moralische Besserung des Menschengeschlechts möglich sei, findet einen bleibenden Hinweis darauf in der Großmut, die die Sieger einem Volk bewiesen, das sich so unentschuldbar verirrt hatte. Die große Nachsicht, das bedingungslose Vertrauen, selbst in Hitlers Deutschland Menschen zu erahnen, und die Hoffnung, dass auch ein Land, aus dem das Verbrechen einmal so unbändig über Europa schäumte, wieder zu anderem fähig sein könnte, wenn man nur bereit war, dabei zu helfen. Helfen, ohne nach den Kosten zu fragen. Aber wenn der nächste geschwätzige Hobbyhistoriker auftaucht, der seine Wahnidee vom ewigen Reich unbedingt mit aller Gewalt in die Welt schreiben will, weil das Existenzrecht anderer weniger zählen soll als sein Werk, kommt aus Deutschland nur Zögern und Zaudern, fallen Worte wie Treibsand. Dabei sah es doch wirklich gut aus. Sicher, am Anfang waren die Deutschen nur schwer zu bewegen gewesen, sich auch zu deutschen Taten zu bekennen. Aber was sich mit Gerichtsprozessen nicht erreichen ließ, schaffte in West und Ost die pädagogische Anleitung der Besatzungsmächte. Vielleicht aber auch der bisher erfolgreichste aller Veränderungszauber. Wandel durch Freundlichkeit, das Angebot zur Rückkehr in die Völkergemeinschaft. Das brüderliche Streben, aus Ruinen aufzuerstehen und die schwesterliche Ausdauer, dafür die Trümmer wegzuräumen, zogen ihre Stärke nicht zuletzt aus der Geschwisterrivalität. Der Wunsch, das jeweils bessere Deutschland zu sein, verhinderte jedenfalls nicht, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. Und die Dokumente, die auf beiden Seiten der Sieger für die Deutschen aufbewahrt wurden, endlich doch zu studieren. Und sei es auch nur, weil sich damit die Verwandten jenseits der Mauer in Verlegenheit bringen ließen. Mochten die Lehrer auch oft von gestern und Altlasten schwer sein, so wuchs doch eine wachere Jugend nach, die immer mehr Dokumente sehen wollte. Sie reformierte schließlich die Gemeinschaften von innen oder ließ doch die Alten nicht mehr unwidersprochen von deutschen Helden singen. Als schließlich der eiserne Vorhang durchrostete, stellten sich die Sieger von 1945 dem Wunsch des geläuterten Volks von 1989 nicht entgegen, dass die Trennung ein Ende haben sollte, wenn denn das neue Deutschland seine Vergangenheit nicht vergisst. Und seit die Deutschen wiedervereinigt sind, lassen sie uns weiterhin hoffen, dass Menschen alles offenlegen, aufarbeiten und so auch überwinden können, wenn sie es nur wollen. Oder dass die Deutschen nicht nur reich und wirtschaftsmächtig, sondern tatsächlich erwachsen geworden sind und endlich auch die Führungsrolle in der Welt übernehmen werden, zu der man als erfolgreiches Land verpflichtet ist. Die Geschichte ist ja auch einfach zu rührend, um sie nicht glauben zu wollen. Dass die allzu schönen Erzählungen nie ohne fantastische Elemente auskommen, wusste natürlich jeder. Auch beim unbedingten Willen zur Zuversicht, ohne Irritationen, blieb der Blick auf Deutschland nie. Beschwerden über eine bisweilen penetrante Selbstherrlichkeit wurden lauter, die Enthüllungen peinlicher. Aber das viele Geld, die Beziehungen und ein eigentümliches Talent, sich überaus wortreich auf bedauerliche Einzelfälle, Missverständnisse, Kommunikationsfehler und zur Not auch den Neid der Kritiker herauszureden, hatten bisher etwas Besänftigendes oder Hinhaltendes. Wie sollte man auch dem Musterschüler widersprechen, wenn der treuherzig versichert, alles aus seiner Geschichte gelernt zu haben? Wäre da nur nicht dieser Hang zu einsamen Entscheidungen mit der ebenso entschiedenen Versicherung, dass die Deutschen selbstverständlich noch nie vorhatten, etwas anderes als Brücken zu errichten – oder ihnen sogar Sonderwege in den Sinn kämen, sie sind eben einfach manchmal nur besser. Und störte da nicht die seltsame Tatsache, dass der Weltmeister in Sachen Vergangenheitsbewältigung im eigenen Land Antisemitismus und Rassismus nicht los wird? Oder die Frage, wieso ausgerechnet der Primus des einsichtsvollen Gedenkens so große Probleme mit der Empathie hat, sobald Opfer von Vorurteilen und unsäglicher Gewalt sich nicht mit dem Bild der Bahngleise nach Auschwitz illustrieren lassen und dennoch gern von ihrem Leid erzählen möchten. Dennoch hat vermutlich niemand damit gerechnet, dass ausgerechnet wir so orientierungslos aussehen würden, wenn sich jemand anschickt, der Star der nächsten Zeitgeschichte zu werden. Auch nicht Präsident Putin. Irgendetwas muss doch übersehen worden sein, wenn der Weltenbrandstifter von gestern, der seit Jahrzehnten aus seiner Geschichte lernt, das Feuer nicht sofort erkennt, nur weil es diesmal ein anderer gelegt hat.
Domicil, Albert Mangelsdorf mit Günter Lenz, Günter Kronberg, Heinz Sauer und Ralf Hübner 1963 in Frankfurt. Wir drehen uns heute im Kreis um uns selbst, Teil 2 der Unschärfe-Relation, mit einem Seitenblick und Hieb auf die Welt des Pop, die ja meist eher nicht so klar politisch ist und dann wieder doch. Ich sage nur Woodstock, Jimi Hendrix und seine Nationalheulhymne. Ich sage nur Country-Sänger, die Donald Trump gut finden. Und die paar, die es nicht tun und dafür von den Republikanern oder dem, was von der Grand Old Party übrig ist, gedisst, gehasst und verleumdet werden. Taylor Swift, ja, davon handeln wir jetzt, um uns mal nicht mit Tonsteinescherben zufrieden zu geben, Claudia Roth oder dem Wind of Change, Gerhard Schröder. Wir werden jetzt politisch auf das Trump durchdrehe und verschwinde, Sky Nonhoff.
Oh Gott, jetzt hat sie auch noch einen Freund. Und nicht etwa irgendeinen Freund, sondern Travis Kelce von den Kansas City Chiefs. Einen vollbärtigen Hünen von Mann, der obendrein Football spielt, die neben Baseball amerikanischste aller amerikanischen Sportarten. Gar nicht auszudenken, wenn sich dieses Paar vor den kommenden US-Wahlen für die Demokraten stark machen sollte und sich die Swing States womöglich allesamt in Swift States verwandeln. So jedenfalls die Denke der amerikanischen Rechten, die sich einst selbst Hoffnung auf die Gunst von Amerikas Popstar Nummer 1 gemacht haben. Taylor Swift, die das Neonazi-Portal The Daily Stormer 2016 schwärmerisch als arische Göttin bezeichnete, die sich in naher Zukunft ohne Zweifel als Trumpista outen würde. Aber Pustekuchen, Letdown, Rechnung ohne den Wirt, weil Taylor Swift sich 2 Jahre später anlässlich der Kongresswahlen gegen die republikanische Kandidatin aus Tennessee aussprach, was den damaligen Präsidenten Donald Trump zu der Bemerkung veranlasste, er könne ihre Musik jetzt 25% weniger leiden. Daraus werden wohl mindestens 50% geworden sein, seit der 34-jährige Megastar 114 Millionen verkaufte Alben, 280 plus Millionen Follower auf Instagram 2020 an Trumps Demission beteiligt war. Indem Swift sich für Joe Biden stark machte, die Generation Z zur Wahl aufrief und in ihrem Song Only the Young von einem großen bösen Mann und seinem großen bösen Clan sang, an deren Händen Blut klebt und das nur die Jungen Amerika Grönemeyer-mäßig retten könnten. Only the young. Kinder an die Macht. Was sie in diesem Jahr, insbesondere in den deutschen Medien, zur potenziellen Superheldin promoviert. Dem All-American Girl, das seine Stimme gegen den All-American Unhold mit der sandfarbenen Betonfrisur erhebt, der das Land der Mutigen und Freien endgültig unter seine megalomane Knute zwingen will. Und diese Stimme kann man sich, zum Beispiel auf YouTube, genauer anhören. Etwa wenn Taylor Swift ihr Publikum damit einstimmt, sie alle befänden sich jetzt in einem Safe Space. Im Stolzmonat sei ganz besondere Achtsamkeit angebracht und noch besonderer würde sie sich für die Rechte der LGBTQI-Community einsetzen. womit sie bei Donald Trump dann bei -75% angekommen sein dürfte. Wobei sich am Rande die Frage stellt, welche Rechte der Queergemeinschaft eigentlich vorenthalten werden, außer in, sagen wir, Afghanistan, Katar oder Nordkorea. Und womöglich hat sich Swift auch nur ihren eigenen Safe Space geschaffen, in einem lauwarmen Pseudoaktivismus, dessen Leier sie jedes Mal wieder betätigt, wenn sie öffentlich von den Gefahren des Kapitalismus kündet, weiblicher Kunst, einer männlich dominierten Welt und, sowieso, strukturellem Rassismus. Und mit folgenden Worten hat sie das Glaubensbekenntnis der Woken Kirche unterschrieben. Ich will auf der richtigen Seite stehen. Das wollte großer Pop aber nie. Großer Pop wollte immer und prinzipiell auf der falschen Seite stehen, egal ob es The Who, die Sex Pistols oder Public Enemy waren und, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, Disco etwa dachte seinerzeit nicht eine Sekunde daran, brav, angepasst oder zeitgeistopportunistisch zu sein. Genau das aber ist Taylor Swift und jetzt bleibt ihr noch Zeit bis zum 5. November, den amerikanischen Präsidentschaftswahlen, eine klare, eigene Position jenseits postfeministischer Barbie-Klischees zu beziehen. Und dann garantiere ich, dass Donald Trump sie 100% weniger leiden kann.
Safe and Sound, David Cook mit Matt Closey, Ben Wendell und Kendrick Scott 2015. Jazz und Politik auf Bayern 2 und die Herrschaft des Irgendwie und Irgendwo und Irgendwann. Irgendwann ist diese Gegenwart beendet und in eine noch bessere Zukunft übergegangen. Irgendwann war alles besser, tief in der Vergangenheit. Da dort aber so viele Fehler liegen, nicht nur in Sachen Putin und zwei Pipelines, wollen wir uns dem ungefähren Schlechthin zuwenden, der Zukunft. Darüber hat Florence Gaub, Politologin und Militärexpertin, ein sehr präzises Buch geschrieben. Zukunft, eine Bedienungsanleitung bei DTV. Helma Michel liest.
Für die meisten von uns ist die Zukunft etwas, das sie passiv konsumieren, wie Lutscher oder Fernsehserien. Politiker, Tech-Unternehmer, Science-Fiction-Filme und sogar Wahrsager produzieren Zukunft von der Stange, die wir ihnen deshalb abkaufen, weil sie zumindest eine Vorahnung davon vermitteln, was das Morgen so bringen könnte. So gesehen ist die Zukunft etwas, das weit weg ist, noch nicht da, von uns getrennt, unwirklich, etwas, das von ganz allein passiert. Ein bisschen wie ein Asteroid, der auf die Erde zurast. Doch diese Sichtweise ist falsch, denn die Zukunft ist keine ferne Zeit, sondern etwas, das alle Menschen ständig erzeugen. Der Einzelne tut dies ebenso, wie es Staaten tun, Unternehmen und Fußballvereine. Und für alle ist die Zukunft in 3D, inklusive Bildern, Geräuschen und sogar Geschmack. Die Zukunft ist alles, was wir uns über sie vorstellen können. Diese Fähigkeit, gedanklich in eine Zeit zu reisen, die noch nicht da ist, ist eine menschliche Eigenschaft, der im Tierreich so nichts entspricht. Ein wenig wie eine Superkraft oder, um noch weiter zu gehen, vielleicht eines der wichtigsten Merkmale des Menschseins überhaupt. Denn so ziemlich alles, was den Menschen zum Menschen macht, Nachdenken über Optionen, Entscheidungen treffen, träumen, Ziele setzen, sich sorgen, ist jeweils eine Form von Zukunft. Die meisten Menschen schöpfen diese Fähigkeit jedoch nur selten voll aus. Der Mensch verbringt zwar die Hälfte seiner wachen Stunden damit, über die Zukunft nachzudenken, aber den größten Teil verschwendet er für eher banale Zukünfte. 80% unseres Zukunftsdenkens gelten der alltäglichen Zukunft. Was wir essen, wann wir zur Arbeit gehen und wann die Prüfungen der Kinder anstehen. Die größere und weiter entfernte Zukunft wird nur selten mental besucht. Und wenn ja, dann fürchten wir uns schnell vor ihr und überlassen sie anderen. Fast so, als gehörte sie uns nicht oder läge nicht im Bereich unserer persönlichen Verantwortung. Alle Zukünfte sind miteinander verbunden, ja, stecken ineinander wie Legosteine. Die tägliche Zukunft ist eingebettet in die persönliche Zukunft, die wiederum Teil der Zukunft der Epoche ist, die wiederum Teil der Zukunft des Planeten ist. Diese Zukünfte hängen nicht nur voneinander ab, sondern entstehen in den Köpfen der Menschen auf ziemlich dieselbe Weise. Es werden Elemente der Vergangenheit, Informationen der Gegenwart und Vorstellungskraft zusammengemischt, um daraus etwas ganz Neues zu machen. Alle Menschen werden mit der geistigen Fähigkeit geboren, in mehrere und sogar weit entfernte Zukünfte zu reisen. Doch man muss zunächst lernen, wirklich weit zu reisen und viele und nützliche Zukünfte zu entwickeln. Das passiert schon deshalb nicht automatisch, weil wir im Jetzt des Alltags verwurzelt sind, denn dort spielt sich das Leben ab. Auch darum ist die kleine Zukunft diejenige, in der wir uns am meisten aufhalten, denn sie hat den größten Nutzwert für die unmittelbare Gegenwart. Weiterzureisen, sei es in die persönliche Zukunft oder in die Zukunft der Gesellschaft und sogar des Planeten, geschieht schon deshalb seltener, weil es anstrengender ist. Nicht Zukunftsvorausschau ist Pflichtfach in der Schule, sondern Geschichte. Auch an den Universitäten sieht es nicht besser aus. Es wird grundsätzlich mehr Können gelehrt als Denken. Und das Denken, das gelehrt wird, ist konvergent. Fächer wie Kunst, Literatur, Philosophie oder Nichtstun würden die für die Zukunftsfähigkeit wichtige Vorstellungskraft fördern, werden aber meist als zweitklassig, da nutzlos auf dem Arbeitsmarkt angesehen. Die meisten unserer Religionen sind rückwärtsgewandt, predigen eine Rückkehr in ein verlorenes Paradies, nicht in eine bessere Zukunft. Und natürlich fördert das 21. Jahrhundert mit seiner Sucht nach dem Unmittelbaren, Tweets, Quartalsberichte, Wahlzyklen, die Kurzfristigkeit und neigt dazu, der Zukunft die Probleme der Gegenwart aufzuhalsen.
Enjoy the Future, John Scofield, Larry Grenadier und Bill Stewart 2015. Haben Sie Maxi Schaffroth gesehen auf dem Nockerberg, jetzt nicht live und in echt? Analog sitzen da nur die Aderbeiderbleckten. Im Stream daheim oder hinterher, da alle sagen, es war groß, schieres Polittheater. Ein Theater ist die Politik ja eh, wo sich Koalitionäre raufen wie die Kesselflicker und Markus Söder eh immer der Größte ist. Besser jedenfalls als Wüst oder Laschet. Gut, das war vorvorgestern, also sagen wir Aiwanger. Anton Rauch ist vielleicht der Einzige, der uns erklären kann, warum in Bayern Politik auf der Straße liegt, auf den Feldern, auf den Gipfeln der Berge. Wir sollen ja regional sein wollen in der ARD.
Das Politische ist hier und jetzt, denn da macht der Mensch seine Primärerfahrungen. Wenn er zum Beispiel zur Haltestelle läuft und schaut, wann der Bus kommt, ob er jetzt alle 5, 20 Minuten oder einmal am Tag, das ist das Ergebnis von Politik. Da haben Gemeinden und Landkreise entschieden, wie viel Geld genau sie ausgeben wollen für ihr Busangebot. Oder wollen sie vielleicht Taxigutscheine verteilen? Die ganzen wirklich heißen Themen der großen Politik werden im Kleinen erfahren. Anhand von Begriffspaaren. Basel-Finanzierungsregeln für Banken. Kein Kredit für den Hausumbau. Energiewende. Stromrechnung. Inflationsrate. Supermarktquittung. Gesundheitspolitik. Schreckensbilder auf der Zigarettenpackung. Fachkräftemangel. Wirtshausöffnungszeiten. Merken wir was? Wir merken fast alles. Das Politische im Lokalen ist es sichtbar und in den Lokalen hörbar, auch wenn die Einkehr in die Wirtschaft zum Stammtisch am Sonntagvormittag nach dem Gottesdienstbesuch genauso zurückgegangen ist wie dieser selbst. Es gibt trotzdem genug Orte, sich zu unterhalten. In der Schlange beim Bäcker oder in der Metzgerei, auf der Straße, im Garten über den Zaun. Es gibt viele Möglichkeiten und es gibt viele Themen. Die Gemeinden haben die Planungshoheit für ihr Gebiet. Das heißt, dass im Gemeinderat und im Stadtrat diskutiert wird und am Ende abgestimmt, wo das Gewerbegebiet erweitert wird, ob Handwerker X oder Bauer Y eine Halle bauen darf oder nicht. Wo wird der Kindergarten platziert? Braucht es da überhaupt einen? Schließlich müsste man das Personal auch bekommen. Es wird diskutiert und gestritten und demokratisch abgestimmt. Die Gemeinderäte und der Bürgermeister kennen die Leute, sie treffen sie im Alltag. Miteinander auskommen ist da wichtig. Die Leute grüßen sich auf der Straße. Respekt ist nötig, den gebietet schon der Anstand und er ermöglicht die Demokratie. Doch die heile Welt ist es auch im Kleinen nicht. Veränderung will erstritten sein. Kommen Parkplätze weg im neuen Dorfzentrum? Oder ist es eh schon wurscht, weil der Laden zugemacht hat? Vergibt die Gemeinde Bauaufträge? Kommen die Baufirmen aus der Umgebung zum Zug oder gerade nicht, weil europaweit ausgeschrieben werden muss? Dass Kommunalpolitik anstrengend ist für die Bürgermeister, das wird erst recht sichtbar, wenn einer hinwirft, nicht mehr antritt, um weiterzugestalten, weil ihm die Arbeit an die Nieren geht, weil der Hass zu viel wird. So in Markt Schwaben, da hört der Amtsinhaber Ende Mai auf, um eine geplante Flüchtlingsunterkunft wird gestritten. Eine Bürgerinitiative dagegen hat sich gegründet, ein Bürgerbegehren ist gestartet, der raue Ton im Gemeinderat, der offene Hass in den sozialen Netzwerken. Will man denn der Meister von solchen Bürgern sein? Eher nicht. Dabei gibt es so viel zu entscheiden, gerade ein Bauhof, oft verbunden mit einer Gemeinde oder Stadtgärtnerei, die ist dann zuständig für das sogenannte Straßenbegleitgrün, für das es, wir sind schließlich in Deutschland, auch Vorschriften gibt. Ab und an kann dann auch noch eine Schmuckbepflanzung hin, mit Blumen um eine Verkehrsinsel rum. Aber wo genau und wie? Das beschließen immer die Räte vor Ort. Wann die Brunnen aufgedreht werden auch und wie lange die Straßenlaternen leuchten. In München werden am Aschermittwoch vor dem Rathaus in dem großen Brunnen, ja genau, dem Fischbrunnen, die Geldbeutel gewaschen, auf dass das Geld nicht ausgeht. Der OB ist auch dabei und der Kämmerer, denn der Stadtsäckel soll gut gefüllt bleiben. Kultur. Kultur ist besonders kostbar. Sie kostet. Ein Theater viel, ein Bücherschrank wenig. Dann der Straßenunterhalt, die Schlaglöcher und Parkplätze, die Abbiegespuren und die Fahrradstreifen. Doch nur wo können die Lokalpolitiker entscheiden, nicht wie. Da gibt es die Straßenverkehrsordnung und die erlaubt beispielsweise den Gemeinden nicht flächendeckende Tempo-30-Zonen einzurichten, auch wenn sie es noch so sehr wünschen. Die Gemeinden sind kleine demokratische Herrschaftsgebiete, aber allesamt auch Inseln im großen demokratischen Meer des Gesamtstaates. Und so betreffen sie alle Änderungen des Wasserstandes sehr stark. Und damit wären wir wieder bei den Themen vom Anfang. Neulich habe ich einen Landtagsvizepräsidenten kurz vor Ladenschluss beim Discounter an der Kasse getroffen. Auch er kommt aus der Lokalpolitik, engagiert sich. Unsere Kinder waren in der gleichen Krippe, wenn ich mich nicht täusche.
Now's the Time, das Charlie Parker Quintett mit Hank Jones, Teddy Kotick, Al Haig und Percy Heath, New York 1945. Ja, wir sind bereit, alles für bare Politik zu nehmen. Etwa, was Minister in der Freizeit treiben, ob sie Kunst mögen oder eher nicht. Gerhard Schröder mochte falsch herum gemalte Bilder. Helmut Kohl, stille Fische im Aquarium. Olaf Scholz, die Stille selbst. Um die Politik und das Büro zu ertragen, tun manche einiges. Was wird etwa aus der Zimmerpflanze werden, wenn wir erst von der KI beherrscht sind? Der Kunsthistoriker Hanno Rauterberg hat das Buch zu dieser Frage geschrieben, Die Kunst der Zukunft, über den Traum der kreativen Maschine bei Suhrkamp. Axel Wostri liest.
Sie erzählt von dem Bildhauer Pygmalion, der eine Skulptur aus Elfenbein schnitzt, eine lebensgroße Frauengestalt. Und er betrachtet sein Werk mit inniger Liebe, berichtet Ovid in den Metamorphosen. Doch bleibt es nicht beim Betrachten. Pygmalion umarmt und küsst seine Figur, beschenkt und kleidet sie, bis sich die tote Materie schließlich erwärmt. Was eben noch Schein war, wird atmendes Sein. Die Frau beginnt zu leben. Und für Pygmalion erfüllt sich die alte Hoffnung des Menschen, dass die Welt ihn so innig lieben möge, wie er die Welt liebt. Bis heute hat der antike Mythos nichts von seiner Macht verloren. Nicht nur Künstler, auch Techniker träumen nun davon, ihren kalten Objekten einen subjektiven Geist einzuhauchen. Sie möchten beseelen, was keine Seele hat, allen voran den Computer. Längst hat diese Maschine sämtliche Lebenssphären durchdrungen und ist den Menschen so nahe gerückt, dass viele ihr Smartphone öfter streicheln als ihre Liebsten. Sie sind ihren Geräten auf pygmalionartige Weise verfallen. Und geht es nach dem Mythos, kann es nicht mehr lange dauern und die digitale Technik beginnt zu atmen und zeigt ihrerseits menschliches Verlangen. Mit großen Verheißungen werden heute Kühlschränke, Zahnbürsten oder auch Automobile bedacht, die man mit digitaler Technik ausstattet und von denen es heißt, sie würden von künstlicher Intelligenz gesteuert und angetrieben, ja, belebt. Banale Alltagsdinge sollen menscheln, ihnen wird Intellekt zugesprochen und also die Fähigkeit, der Welt mit Verstand und geschärftem Erkenntnisvermögen zu begegnen. Die tote Materie möge erwachen, sie soll den Menschen kennen und ihm ebenbürtig werden. Künstliche Intelligenz ist zu einer zentralen Leitidee der Gegenwart geworden. Sie steht für eine andere Form des Fortschritts. Die Verwandlung der symbolischen Ordnung ist kaum zu übersehen. Die neuen Produkte, die smarten Toaster, smarten Häuser, smarten Städte, sind etwas grundlegend anderes als Dampfmaschinen oder der gute alte Ottomotor. Die Technik von einst mechanisierte das Dasein und nicht selten machte sie den Menschen zum Rädchen im Getriebe. Hingegen agiert die digitale Technik in einem wolkigen Nichts und zieht weite Teile der Gegenwart eben dort hinein, in eine Sphäre der Unfasslichkeit. Die Maschinen der Digitalmoderne rußen nicht, knattern und stampfen nicht. Sie bieten kein leibliches Gegenüber, sondern allenfalls eine Benutzeroberfläche. Die Wirklichkeit dieser Apparate ist eine apparierende Wirklichkeit, reduziert auf Erscheinungen, die sich jederzeit auflösen können und wie von Zauberhand über die Kontinente schweben, um möglicherweise andernorts verwandelt wieder aufzutauchen. Nein, man muss die digitale Technik nicht mystifizieren und kann sie doch wundersam finden. Es gehört zu ihrer Metaphysik, dass sie allgegenwärtig und nirgends anwesend ist. Wie ein Myzel durchzieht sie die Gegenwart bis in die hintersten Zipfel. Wer aber könnte behaupten, er kenne die Algorithmen, die sein Dasein leiten und habe sie sogar verstanden? Wo einst Maschinenkörper waren, sind nun Maschinengeister. Erst in den Pygmalion-Effekten der digitalen Maschine zeigt sich der Epochenwandel der Gegenwart in seiner ganzen Tiefe und gelegentlich auch in seiner Absurdität. Dieser Wandel ist oft beschrieben und ausgemalt worden, mal im hohen Ton der Missionare, mal mit der Inbrunst der Untergangspropheten. Künstliche Intelligenz ist sowohl das eine wie das andere, schreibt der amerikanische Literaturagent John Brockman. Sie ist die Wiederkehr des Messias und die Apokalypse in einem. Was jedoch in der Zuspitzung stets zu kurz kommt, ist der Sinn für die Dialektik der digitalen Technik. Just darin, in ihrer Fähigkeit, noch die erstaunlichsten Gegensätze kurz zu schalten und auf produktive Weise zu kreuzen, liegt das tiefere Geheimnis für den Erfolg der künstlichen Intelligenz. Sie will das Unvereinbare vereinen und bringt damit die Ordnung der Moderne, die immer eine Ordnung der klaren Unterschiede war, machtvoll ins Wanken.
Strong Wind, Deep Water, Tall Trees, Warm Fire, Kalle Kalima, Knut Reiersruth mit Phil Donkin und Jim Black 2019 in Berlin. Wir haben die politische Zone mächtig ausgedehnt, wie Michel Houellebecq einst die des Kampfes, ein hochpolitischer Autor von Romanen. Die Musik zur Sendung hat Roland Spiegel ausgesucht. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.